Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt kaum ein Wort, das so mit vielen Wünschen, Träumen und Gedanken, Sehnsüchten verbunden ist wie das Wort Liebe. Wie viele Lieder, Gedichte, Artikel, Briefe wurden schon geschrieben über die Liebe? Und wie viele Menschen sehnen sich nach echter Liebe? Und das nicht erst seit heute. Auch in der Bibel steht ganz viel zum Thema Liebe. Die Menschen in der Bibel hatten schon die gleichen Wünsche, Träume und Probleme wie wir. Die Zeiten haben sich zwar geändert, die Formen haben sich geändert, aber der Mensch hat sich letztlich nicht geändert. Seit es Menschen gibt und solange es Menschen auf dieser Erde geben wird, ist die Liebe ein ganz entscheidendes Thema. In unserer Gesellschaft, da gibt es einen Trend, dass Liebe, ja man könnte sagen, vermarktet wird. Oft ist von Liebe die Rede, aber es ist gar nicht Liebe gemeint, sondern Sex. Oder es ist Liebe gesagt, aber eigentlich geht es um etwas ganz anderes, nämlich um mich. Der Psychoanalytiker Erich Fromm hat schon vor einiger Zeit ein Buch geschrieben mit dem Titel »Die Kunst des Liebens«. Und da geht es nicht um Sexualität, wie man vielleicht vom Titel her vermuten könnte. Nein, es geht um verschiedene Formen der Liebe und eine Analyse, wie Liebe in unserer Gesellschaft heute aussieht. Und Erich Fromm sagt ganz nüchtern, Beziehungen funktionieren heute nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage. So nach dem Motto, was ist mein Marktwert, was zählt, na, Aussehen, Geld, Einfluss, Coolness, was auch immer. Und dann gucke ich, wie sieht das beim anderen aus? Und wenn sich das so bei zwei Menschen einigermaßen die Waage hält, dann verlieben sie sich ineinander. Stimmt das? Ist die Frage. Jedenfalls ist das eigentlich keine Liebe. Aber was ist denn eigentlich Liebe? Schauen wir dazu in den heutigen Predigttext, der für heute vorgeschlagen ist, Markus 12, die Verse 28 bis 34, einer der zentralen Texte über die Liebe in der Bibel. Er beantwortet die Frage nach dem wichtigsten Gebot. Und es trat zu Jesus einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus aber antwortete ihm, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Meister, du hast wahrhaftig recht geredet. Er ist nur einer und es ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Als Jesus aber sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Amen. Schauen wir uns diesen Text an unter dem Motto von Erich Fromm, das ich eben erwähnte, die Kunst des Liebens. Vielleicht ist Liebe ja doch mehr, als er gedacht hat. Ein erstes dazu, die Kunst nicht nur äußerlich zu lieben. Nicht nur äußerlich. Wenn man damals so die frommen Leute, die Pharisäer gefragt hätte, liebt ihr Gott? Hätten sie selbstverständlich geantwortet, ja natürlich lieben wir ihn. Wir befolgen doch alle Opfervorschriften. Wir geben Brandopfer, Schlachtopfer, genau wie das Gesetz es vorschreibt. Uns kann man nichts vorwerfen. Vielleicht gibt es auch heute Leute, die sagen, beim Thema Liebe, ja natürlich, kein Thema, mache ich doch. Ich karikiere mal ein bisschen, da sagt vielleicht ein Mann, natürlich liebe ich meine Frau, ich verdiene genug, sie hat alles, was sie braucht, ich gehe auch nicht in die Kneipe und versaufe das Geld, fremdgegangen bin ich auch noch nicht, also kein Zweifel, ich liebe meine Frau. Und die Frau sagt, natürlich liebe ich meinen Mann, Essen kommt pünktlich auf den Tisch, die Hände werden gebügelt, es ist immer sauber im Haus. Natürlich liebe ich meinen Mann. Ist das schon Liebe? Natürlich ist es gut, das alles zu tun. Und natürlich, alle die Dinge, die ich gerade nannte, sind nicht auf irgendwelche Geschlechter festgelegt. Ja, es war zur Zeit des Alten Testamentes gut, Opfer zu bringen. Und es ist auch gut, wenn Freunde oder Ehepartner oder andere Nachbarn etwas für einen anderen tun. Aber ob das immer schon Liebe ist, das ist die nächste Frage. Man kann äußerlich das ein oder andere tun für einen anderen, aber ihn doch nicht richtig lieben. Man kann auch, wenn ich für einen anderen etwas tue, an sich selber denken. Indem man vielleicht denkt, oh, was bin ich doch gut. Oder dass man gar nicht so fragt, was will der andere eigentlich, was braucht der andere eigentlich, sondern ich mache einfach, was mir so gerade in den Sinn kommt. Was ich so denke, das müsste ich jetzt tun. Und das wird dem anderen schon gefallen. Äußerlich mag das alles sehr schön aussehen, aber im Herzen ist der andere doch dann ganz weit weg. Gott und den Nächsten von Herzen zu lieben, das ist mehr als Brandopfer und Schlachtopfer, lesen wir in unserem Text. Ja, das heißt, das Äußerliche allein macht's noch nicht. Liebe ist mehr. Liebe heißt, ich bin als ganzer Mensch für den anderen da. Das Neue Testament ist ja ursprünglich im Griechischen geschrieben. Ich hatte das Vergnügen, das zu lernen an der Uni. Und im Griechischen gibt es drei Worte, drei Begriffe für Liebe, die so ein bisschen auch unterscheiden, was man so alles unter Liebe verstehen kann. Der erste Begriff ist der Begriff Eros. Eros bezeichnet die sinnliche Liebe, die den anderen begehrt. Daher kommt auch dieses Wort Erotik oder erotische Liebe. Das kann sehr schön sein, hat in der Bibel auch sein Recht. Aber es ist eine Liebe, die nicht wirklich auf den anderen bezogen ist, denn sie sucht zuerst die eigene Erfüllung, die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse. Und darum braucht diese Liebe, ganz klar in der Bibel, den Schutzraum der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Das zu sagen, ist heute schon anstößig. Zweiter Begriff für Liebe, Philia. Das ist die, man könnte sagen, freundschaftliche Liebe. Zuwendung für einen anderen, der mir sympathisch ist, mit dem ich verbunden bin. Eine gegenseitige Zuwendung. Also Philia ist immer gegenseitig. Und schließlich gibt es als drittes Wort Agape. Das ist eine selbstlose Liebe, die den anderen um seiner oder ihrer selbst willen liebt. Auch wenn ich vielleicht nichts zurückbekomme, auch wenn ich den anderen nicht nett finde. Das Ziel ist, dass der andere das bekommt, was er braucht. Dass es ihm gut geht oder ihr gut geht. Und wenn in der Bibel von Liebe die Rede ist, im Neuen Testament, dann steht im griechischen Text fast immer Agape. So auch hier an dieser Stelle in unserem Predigttext. Gott und den Mitmenschen lieben ist also mehr als ein Tauschgeschäft. Mehr als irgendetwas Äußerliches. In Bezug auf Gott reicht es nicht zu sagen, ja, ich bin Christ, ich gehe in den Gottesdienst, ich lese in der Bibel. Natürlich gehört es zum Christsein dazu, in den Gottesdienst zu gehen, in der Bibel zu lesen. Aber auch das kann ja nur äußerlich sein. Gott fragt Sie und dich heute Morgen, wie sieht dein Herz aus? Wie wichtig bin ich dir in deinem Herzen? Kannst du dich von Herzen über mich freuen? Kannst du dich von Herzen für mich einsetzen? Oder ist das mehr so etwas Gezwungenes, dass du sagst, ja, als guter Christ müsste ich ja. Oder irgendwie eine fromme Tradition. Nicht umsonst kommt das Herz gleich zweimal an erster Stelle, wo es in unserem Predigttext um die Liebe zu Gott geht. Wobei Herz im biblischen Verständnis mehr ist als das Gefühl. Wir verstehen ja unter Herzen meistens so Gefühle. Das Herz im biblischen Verständnis ist das Zentrum der Persönlichkeit. Also auch Entscheidungen werden im Herzen getroffen. Gemeint ist also, wenn hier von Herz die Rede ist, dass die Liebe zu Gott und die Liebe zu Mitmenschen echt ist. Und dazu passt auch, dass neben dem Herzen die Seele, das Gemüt und alle Kräfte genannt werden. Wobei mit dem Wort, das hier mit Gemüt übersetzt wird, eigentlich der Verstand gemeint ist. Also, die Liebe zu Gott soll den ganzen Menschen umfassen. Das Gefühl, den Verstand, das Handeln, das Denken, alles. Und so auch die Liebe zu Mitmenschen. Wir können auch da fragen, lieben wir die Menschen, mit denen wir zusammen sind, wirklich? Oder gebrauchen wir sie eigentlich für unsere eigenen Interessen? Auch wenn wir vielleicht äußerlich das eine oder andere für sie tun. Wie kann das denn aussehen, einen anderen wirklich zu lieben? Der Autor Gary Chapman hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Die fünf Sprachen der Liebe«. Er zeigt in diesem Buch, dass es fünf verschiedene Möglichkeiten gibt, Liebe auszudrücken. Vielleicht gibt es auch noch mehr, aber die fünf nennt er mal. Zum einen Lob und Anerkennung. Mark Twain sagte einmal, ich kann 2 Monate von einem Kompliment leben. Dem anderen oder der anderen etwas Gutes zu sagen, kann Wunder wirken. Übrigens auch in der Gemeinde. Die zweite Sprache der Liebe ist Zeit, die ich für einen anderen habe. Zeit mit ungeteilter Aufmerksamkeit. Zeit, wo ich nicht nebenher noch irgendwie bei WhatsApp dabei bin oder der Fernseher läuft oder was auch immer. Eltern können zum Beispiel fragen, haben wir genug Zeit für unsere Kinder? Als dritte Sprache der Liebe nennt Chapman Geschenke, die von Herzen kommen. Also gemeint sind keine Alltäglichkeiten, sondern Dinge, die dem anderen eine besondere Freude machen. Überlegt mal, was macht einem anderen eine besondere Freude? Viele freuen sich über Blumen, aber es können auch andere Dinge sein. Die vierte Sprache der Liebe ist die Hilfsbereitschaft. Es kann ein besonderes Zeichen der Liebe sein, dass ich einem anderen eine unangenehme Aufgabe abnehme. Dann merkt der andere, ja, er ist mir etwas wert. Und die letzte Sprache der Liebe ist schließlich die Zärtlichkeit. Man hat festgestellt, dass Kinder, die in den Arm genommen und geküsst werden, sich gesünder entwickeln als Kinder, die ohne solche Zärtlichkeiten aufwachsen. Und das gilt sicherlich nicht nur für Kinder. 5 Sprachen der Liebe. Und wenn du jetzt überlegst, wie kann ich einen anderen Menschen lieben, dann gibt es oft bei einem anderen auch bestimmte Schwerpunkte. Also so, dass jemand für eine dieser Sprachen der Liebe eine besondere Antenne hat, sich besonders lieb fühlt, wenn diese Sachen passieren. Und viele Probleme entstehen in Beziehungen, wenn es da so völlig unterschiedliche Sprachen der Liebe gibt und man gar nicht so darüber nachdenkt. Da überhäuft zum Beispiel ein Mann seine Frau mit Geschenken. Vielleicht ist das eben seine Sprache der Liebe. Oder hat irgendwo gelesen, Frauen freuen sich über Geschenke. Die Frau aber beklagt sich, der beschenkt mich immer, aber nie hat er Zeit für mich. Offensichtlich ist ihre Sprache der Liebe die gemeinsame Zeit. Wer sich fragt, was braucht der andere? Welche Sprache der Liebe spricht der andere? Der denkt eben nicht zuerst an sich. Der liebt eben nicht nur äußerlich, sondern der fragt, was tut dem anderen gut? So kann Liebe praktisch werden. Ein zweites. Die Kunst, mit ganzem Einsatz zu lieben. Das erste, was Jesus hier nennt, als er nach dem wichtigsten Gebot gefragt wird, ist die Liebe zu Gott. Und da kommt in diesem Vers gleich mehrfach das Wort ganz vor. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Offensichtlich verträgt die Liebe keine Halbheiten. Schauen wir auf die Liebe zu Gott. Ich glaube kaum, dass irgendjemand, der heute hier ist im Gottesdienst, sagt, hat was gegen Gott oder Gott will ich nicht oder bin gegen ihn. Das ist nicht das Problem. Aber auch die, die mit Gott leben wollen, die leben oft nicht so ganz mit ihm. Da gibt es immer wieder Konkurrenz. Ich nenne nur mal so 3 Beispiele. Ein Konkurrent ist das Geld. Dass ich denke, ach, wenn ich richtig reich wäre, dann wäre ich glücklich. Oder ich mache mir Sorgen, oh, wie komme ich so hin mit meinem Geld? Und das frisst die Freude am Glauben auf. Dass ich mich nicht mehr richtig an Gott freuen kann. Oder da sind Medien. Wie viel Zeit verbringe ich vor dem Computer oder mit dem Smartphone? Und wie viel Zeit verbringe ich mit Gott? Manchen hält auch sein Hobby ab, ganz mit Gott zu leben. Nichts gegen Hobbys, aber was ist das Wichtigste? Also überlegt, wo, durch welchen Bereich oder durch welche Sache bekommt die Liebe zu Gott bei mir Konkurrenz? Und dann entscheide dich neu, ich will Gott an die erste Stelle setzen, ihn ganz lieben. Ich sprach eben über die fünf Sprachen der Liebe. Man könnte die ja mal übertragen und fragen, was heißen diese fünf Sprachen der Liebe eigentlich für die Beziehung zu Gott? Gehen wir sie nochmal durch. Zuerst das Lob, dass wir Gott loben, dass wir ihm die Ehre geben, zum Beispiel in Liedern. Dann die Zeit, dass wir uns bewusst Zeit nehmen für Gott. Nicht nur im Gottesdienst oder ein paar Minuten am Tag, sondern richtig Zeit, vielleicht mal einen ganzen Nachmittag oder einen stillen Tag verbringen. Geschenke, die dritte Sprache der Liebe, das kann heißen, ich investiere etwas für Gott. Ich schenke ihm Zeit, ich schenke ihm Geld. Und ich tue das nicht für den Pfarrer oder für die fromme Großmutter, sondern bewusst für Gott. In eine ähnliche Richtung geht die Hilfsbereitschaft. Ich arbeite mit an Gottes Aufgaben in dieser Welt. Ich setze mich ein, dass noch mehr Menschen ihn kennenlernen, dass mehr Menschen seine Liebe erfahren, dass mehr Menschen Hilfe und Gerechtigkeit erfahren. Und dann ist auch die Zärtlichkeit. Das ist natürlich so ein bisschen schwierig, so ganz unmittelbar bei Gott. Bei Gott kann Zärtlichkeit, Intimität vielleicht heißen, ich habe einen wirklich intimen Umgang mit Gott. Ich rede zum Beispiel im Gebet nicht nur allgemein, sondern ich rede auch über das, was ich vielleicht sonst niemandem sage, was mich wirklich im Herzen beschäftigt. Jesus nennt als erstes, als er gefragt wird nach dem wichtigsten Gebot, die Liebe zu Gott. Und dann kommt die Nächstenliebe. Beides ist wichtig. Aber die Liebe zu Gott steht an erster Stelle. Viele hätten anders geantwortet. Wie oft habe ich das schon gehört, dass Leute sagen, ich bin doch auch christlich, gehe zwar nicht in die Kirche, aber ich bin ein sozialer Mensch. Ich tue doch so viel für andere. Da kann man fragen, und wo bleibt die Liebe zu Gott? Ja, die Gottesliebe ist sozusagen die Grundlage, das Fundament. Natürlich heißt das nicht, dass die Nächstenliebe unwichtig ist. Gottesliebe und Nächstenliebe gehören zusammen. Gottesliebe führt zu Nächstenliebe. Und wenn es keine Nächstenliebe gibt, ist die Gottesliebe unecht. Das eine geht nicht ohne das andere. Aber nochmal, die Gottesliebe ist die Grundlage. Ganz Gott lieben, mit ganzem Einsatz. Aber schauen wir jetzt nochmal auf die Nächstenliebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es gibt manchmal Auslegungen, da liest man das so, ja, also offensichtlich wie dich selbst, du musst zuerst dich selbst lieben und dann kannst du deinen Nächsten lieben. Dann spricht man nicht von einem Doppelgebot, sondern von einem dreifachen Gebot. Gott lieben, Nächsten lieben, sich selbst lieben. Wobei ja nicht steht, du sollst deinen Nächsten lieben und dich selbst, sondern wie dich selbst. Das heißt, die Selbstliebe wird hier sozusagen vorausgesetzt. Jetzt sagt einer, ja, aber es gibt doch Leute, die haben so Schwierigkeiten, sich selbst anzunehmen. Die denken immer, ach, ich bin schlecht, ich tauge nichts, die anderen sind besser. Und wenn es ihnen oder dir so geht, möchte Jesus dir heute Morgen zusagen, du bist wertvoll. Du bist wertvoll, weil Gott dich liebt und er kann dich gebrauchen. Auch mit deinen Schwächen. Aber alle Probleme mit dem Selbstbewusstsein ändern nichts daran, dass Menschen doch, jedenfalls in den allermeisten Fällen, doch ganz gut an sich selbst denken. Jedenfalls, dass sie genug zu essen haben, dass sie Dinge machen, die ihnen Freude machen, dass ihre Rechte nicht beschnitten werden. Und ich habe den Eindruck, manchmal sind es gerade die Leute, die Probleme mit dem Selbstbewusstsein haben, die besonders darauf achten, dass sie nicht zu kurz kommen. Also, Jesus setzt die Selbstliebe voraus und sagt, so wie du dich um dich selbst kümmerst, kümmere dich auch um andere. So wie du selbst fragst, was brauche ich, frage, was braucht der oder die andere? Und zwar ganz. Nächstenliebe ist nicht nur ein Gefühl, so nach dem Motto, ich finde die Menschen ja alle so nett um mich herum. Manchmal zeigt sie Liebe gerade dann, wenn es um Menschen geht, die ich eben nicht so nett finde. Nächstenliebe heißt zuerst, ich gebe dem anderen das, was er braucht. Das ist die Liebe, die Gott sich wünscht. Mit ganzem Herzen ihn lieben und den Nächsten, den Mitmenschen, lieben. Und ein drittes und letztes, die Kunst in der Kraft Gottes zu lieben. Wenn man das alles so hört, kann man sich fragen, wie schaffe ich das eigentlich? Wie schaffe ich denn das, andere wirklich zu lieben? Und ich merke immer wieder, ich scheitere. Und ich sage das auch sehr persönlich. Ich erschrecke manchmal, wie wenig Liebe ich habe. Und ich glaube, oft scheitert die Liebe daran, dass wir nur aus eigener Kraft lieben. Bevor Jesus etwas sagt über das Liebesgebot, das doppelte Liebesgebot, kommt hier dieser Satz, den wir schon in der Lesung ja gehört haben: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Dieser Satz ist sozusagen das Glaubensbekenntnis Israels. Er ist Bestandteil des Abend- und des Nacht- und des Morgengebets. Er wird Shema Israel, auf Deutsch Höre Israel, genannt. Und indem Jesus dieses Glaubensbekenntnis zitiert, drückt er auch seine Verbundenheit mit Israel aus. Wir hörten schon, heute ist der Israel-Sonntag, darum hat man wahrscheinlich auch diesen Predigtext ausgesucht. Und nochmal, das ist wichtig, dass wir heute diese Betonung haben auf die Verbundenheit zu Israel. Wobei, wir nochmal genau hingucken hier, wir lesen hier vom Herrn. Wer ist denn der Herr? Im Neuen Testament ist völlig klar, der Herr ist Jesus Christus. Das ist ganz eindeutig. Er ist der Herr, der für uns sein Leben gegeben hat. Und wenn es hier heißt, der Herr, unser Gott, der Herr allein, sagt er damit, ich bin eins mit Gott. Ich bin Gott. Also es stimmt nicht, dass es zwei oder drei Götter gibt bei den Christen, wie Muslime sagen. Nein, es gibt einen Gott, der Herr allein. Aber der Herr, Gott, ist Jesus. Jesus und Gott sind eins, der Vater und der Geist natürlich. Und wenn Jesus das an den Anfang des Liebesgebotes stellt, dann sagt er damit, der Anfang der Liebe ist die Beziehung zu sich selbst. Der Anfang der Liebe ist die Beziehung zu Jesus. Jesus sagt zu dem Schriftgelehrten in Vers 34, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Der Schriftgelehrte hat einiges verstanden. Ja, er betont das ausdrücklich, wichtiger als Opfer. Aber er ist nicht fern, das heißt, er ist noch nicht im Reich Gottes. Er ist noch nicht ganz bei Gott, weil er eben noch nicht mit Jesus lebt. Das fehlt ihm noch. Letztlich können wir nur durch Jesus vollkommen lieben. Nur durch Jesus können wir Gott lieben und den Mitmenschen lieben, wie Gott sich das wünscht. Vielleicht kennt ihr auch dieses Erschrecken über sich selber, die Lieblosigkeit, die in mir ist. Dann ist es gut, ganz bewusst zu Jesus zu kommen, ihn um Vergebung zu bitten. Vielleicht war jetzt in der Woche auch irgendwo eine Auseinandersetzung, ein hässliches Wort, eine Lieblosigkeit in deinem Leben. Bekenne es vor Gott, zum Beispiel gleich vorm Abendmahl. Und dann sag ganz bewusst, Jesus, ich will deine Liebe, deine Vergebung neu annehmen. Und dann gilt ganz sicher diese Zusage, deine Schuld ist dir vergeben. Und das können wir sozusagen schmecken, können wir erfahren in den Zeichen von Brot und Kelch im Abendmahl. Und das prägt eine Gemeinde, das prägt unsere Beziehung, wenn wir von dieser Liebe leben. Wer erfährt, wie Jesus ihn liebt, der kann auch andere viel leichter lieben. Der kann sagen, er hat ja alles für mich getan. Jesus hat alles für mich gegeben, sogar sein Leben. Kann ich da nicht auch etwas weitergeben an andere? Mit Jesus sind wir auch in der Liebe, nicht auf unsere eigene Kraft angewiesen. Und auch wenn wir merken, mir fällt es im Augenblick schwer, einen anderen zu lieben, dann kann ich bitten, Jesus, gib mir deinen Heiligen Geist, den Geist deiner Liebe. Dann kann seine Liebe uns prägen. Uns persönlich und unsere Beziehungen. Kinder, die von ihren Eltern geliebt werden, können auch andere besser lieben. Und so können wir auch andere viel besser lieben, wenn der Vater im Himmel uns, die wir an Jesus glauben, seine Liebe zeigt. Vielleicht sind ihre oder deine Eltern dir auch Liebe schuldig geblieben. Gott kann gerade dann dein guter Vater sein, der dich mütterlich liebt, mit der Liebe, nach der du dich sehnst. Und das gibt dir die Kraft, auch andere zu lieben. Und so kann Gottes Liebe unsere Beziehung und auch unsere Gemeinde ganz neu prägen. Ich möchte euch an dieser Stelle mal so etwas einladen, etwas ungewöhnlich machen wir normalerweise nicht. Die Katholiken machen das regelmäßig. Die haben im Gottesdienst den sogenannten Friedensgruß, dass man sich gegenseitig beim Nachbarn vorne, links, rechts und hinten die Hand gibt und sagt, Friede sei mit dir. Ich möchte das etwas abwandeln und euch einladen, dass ihr das jetzt auch macht, euch sozusagen einen Liebesgruß zu geben. Ihr könnt zum Beispiel sagen, Gott liebt dich oder Jesus ist mit deiner Liebe für dich da oder ich wünsche dir Gottes Liebe für dein Leben, was auch immer. Gebt euch die Hand oder gebt euch ein Zeichen der Liebe jetzt. Viel Spaß. Was für ein schönes Bild, was für eine liebevolle Gemeinde. Die Kunst des Liebens, das war das Motto der Predigt. Wir hatten dazu, es ist die Kunst, nicht nur äußerlich zu lieben, sondern von Herzen. Die Kunst, mit ganzem Einsatz zu lieben, Gott ungeteilt, den Mitmenschen. Und die Kunst, in der Kraft Gottes zu lieben. Lassen wir uns also prägen von der Liebe Gottes. Und dann ist bei uns die Liebe eben nicht nur ein Tauschgeschäft, sondern dann haben wir die wahre Kunst des Lebens. Lasst uns beten. Danke, Jesus, dass du uns unendlich liebst. Wir wollen auch dich lieben. Wir wollen durch dich auch andere Menschen lieben. Wir brauchen deine Hilfe. Danke, dass du mit deiner Liebe unter uns lebst. Amen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Und seine Güte währet ewiglich. Ich lade uns ein zum Fürbittengebet.
Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen. Du bist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wir danken dir, dass du die menschgewordene Liebe bist durch Jesus Christus. Und Jesus, du siehst die Lieblosigkeit in unserer Welt. Du siehst Krieg, Terror und Gewalt herrschen. Und wir möchten dich einfach bitten, dass du Menschen anrührst und veränderst. Danke, dass das für dich möglich ist. Wir möchten dir die Menschen bringen, die Verantwortung tragen in Regierungen. Bitte schenk du ihnen Weisheit und Verstand, dass sie mit Bedacht reden und handeln. Wir bringen dir die Menschen, die auf der Flucht sind, dass du ihnen täglich das gibst, was sie brauchen. Ja, und ganz besonders denken wir heute Morgen auch an dein Volk Israel. Du siehst die Bedrängnissen von allen Seiten und wir bitten dich, vernichte du selbst die Feinde Israels und schenke, dass alle Geiseln nach Haus kommen können. Wir bitten dich für die Regierung, für die Menschen in Israel, die etwas zu sagen haben, dass sie wirklich auf dich und dein Wort hören und vertrauen. Wir bringen dir all die Missionare, die weltweit unterwegs sind, um dein Wort weiterzubringen. Und wir bitten dich, dass du ihnen ganz viel Freude, Mut und Kraft für ihren Dienst schenkst und ja, dass sie auch Frucht in ihrem Dienst sehen können, dass sie motiviert sind. Danke, dass du auch ihre Herzen kennst und sie siehst an dem Ort, an den du sie gestellt hast. Wir möchten dir die verfolgte Gemeinde bringen, wo Menschen um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Wir bitten dich, schenke ihnen ganz viel Mut und Kraft, und hilf ihnen in ihrer schwierigen Situation. Und wir möchten dir auch Danke sagen für unsere Gemeinde vor Ort. Wir möchten dir Danke sagen für jeden einzelnen Mitarbeiter in der Gemeinde. Wir bitten dich, schenk du auch ihnen ganz viel Freude, Kraft für ihren Dienst. Wir danken dir für die Mitarbeiter im Presbyterium und wir bitten dich um Einmütigkeit und ja, dass ihre Herzen von dir erfüllt werden. Wir möchten dir all die Alten bringen, die Menschen, die einsam sind, die krank sind. Sei auch in besonderer Weise bei ihnen und gib ihnen das, was sie täglich brauchen. Und wir danken dir, dass du mit uns gehst in den Alltag hinein, in Schule und Beruf. Wenn jetzt die Schule wieder anfängt, möchten wir dich einfach bitten, ja, dass du jedem die rechte Freudigkeit schenkst und ja, ihnen hilfst, dass sie wieder in den Alltag hineinfinden können. Und danke, dass du bei uns bist, an jedem Tag, so wie du das versprochen hast. Danke, dass wir nicht allein sind. Amen.
Amen. Und nun geht diesen Sonntag und die nächste Zeit mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.